vierter Brief. Die im vorigen Briefe entworfene Charakteristik des kantischen Geistes gibt mir Veranlassung, sie mit der Art bekannt zu machen, wie Kant sein Lehramt auf der Universität verwaltete. Als Privatdozent und in den ersten Jahren seines ordentlichen Lehramts hat Kant mehrere Stunden des Tages Vorlesungen gehalten und auch für Standespersonen, zum Beispiel für den Herzog von Holstein-Beck und andere mehr, Privatissima gelesen. In der Folge las er täglich nur 2 Stunden, und zwar außer den öffentlichen Vorlesungen über Logik, Metaphysik und, wenn die Reihe in der philosophischen Fakultät an ihn kam, über Pädagogik, las er noch Privatkollegia über Physik, Naturrecht, Moral, rationale Theologie, Anthropologie und physische Geographie. In den letzten Jahren beschränkte er sich bloß auf seine öffentlichen Vorlesungen und auf die Anthropologie und physische Geographie. Zu diesem Unterricht wählte er 4-mal in der Woche die Frühstunden von 7 bis 9 und 2-mal wöchentlich von 8 bis 10, weil er sonnabends von 7 bis 8 das Repetitorium hielt. Kant war ein Muster von Pünktlichkeit in allen seinen Vorlesungen. Mir ist in den 9 Jahren, in welchen ich seinem Unterrichte beiwohnte, nicht ein Fall erinnerlich, dass er hätte eine Stunde ausfallen lassen oder dass er auch nur eine Viertelstunde versäumt hätte. Seine Vorträge waren ganz frei. In vielen Stunden bediente er sich nicht einmal eines Heftes, sondern er hatte sich auf dem Rande seiner Lehrbücher einiges notiert, das ihm zum Leitfaden diente. Oft brachte er nur ein ganz kleines Blättchen in die Stunde mit, worauf er seine Gedanken in kleiner, abgekürzter Schrift verzeichnet hatte. Die Logik las er über Meyer, die Metaphysik über Baumgarten, aber er benutzte diese Bücher zu nichts weiterem, als dass er ihrer Haupteinteilung folgte und dass er bisweilen Gelegenheit nahm, das Unstatthafte ihrer Behauptungen zu beweisen. Er nahm sich einmal vor, Schulzens Erläuterungen über seine Kritik der reinen Vernunft für die Metaphysik zum Lehrbuche zu wählen, aber er führte seinen Vorsatz nicht aus. Für seine übrigen Vorlesungen hatte er sich besondere Hefte ausgearbeitet. Nur bei der Physik legte er den Erxleben zum Grunde. Sein Vortrag war immer dem Gegenstande vollkommen angemessen, aber er war nicht ein memorierter, sondern ein stets neu gedachter Erguss des Geistes. Unter seinen philosophischen Vorlesungen war Kant am leichtesten in der Logik zu fassen. Nur war Kants Absicht nie, eine Logik seinen Zuhörern beizubringen, sondern sie denken zu lehren. Auch sein metaphysischer Unterricht war, die Schwierigkeit des Gegenstandes für den anfangenden Denker abgerechnet, lichtvoll und anziehend. Eine besondere Kunst bewies Kant bei der Aufstellung und Definition metaphysischer Begriffe dadurch, dass er vor seinen Zuhörern gleichsam Versuche anstellte, als wenn er selbst anfinge, über den Gegenstand nachzudenken, allmählich neue, bestimmende Begriffe hinzufügte, schon versuchte Erklärungen nach und nach verbesserte, endlich zum völligen Abschluss des vollkommen erschöpften und von allen Seiten beleuchteten Begriffes überging und so den strenge aufmerksamen Zuhörer nicht allein mit dem Gegenstande bekannt machte, sondern ihn auch zum methodischen Denken anleitete. Wer diesen Gang seines Vortrages ihm nicht abgelernt hatte, seine erste Erklärung gleich für die richtige und völlig erschöpfende annahm, ihm nicht angestrengt weiterfolgte, der sammelte bloß halbe Wahrheiten ein, wie mich davon mehrere Nachschriften seiner Zuhörer überzeugt haben. Bei diesen metaphysischen Spekulationen ereignete es sich aber öfters, dass Kant von seiner Geisteskraft hingerissen einzelne Begriffe zu weit verfolgte und in dieser Digression den Gegenstand aus dem Auge verlor, wo er denn gewöhnlich mit dem Ausdrucke »In summa, meine Herren« plötzlich abbrach und auf das Hauptmoment wieder eiligst zurückkehrte. Dies erschwerte seinen Vortrag. Kant wusste auch selbst sehr wohl, dass sein philosophischer Unterricht für den Anfänger nicht leicht war und forderte deshalb öffentlich die Studierenden auf, sich durch die Vorlesungen des Professors Pörschke darauf vorzubereiten. Vor allen anderen aber, mein Teuerster, hätten sie seine Moral hören sollen. Hier war Kant nicht bloß spekulativer Philosoph, hier war er auch geistvoller Redner, der Herz und Gefühl ebenso mit sich hinriss, als er den Verstand befriedigte. Ja, Es gewährte ein himmlisches Entzücken, diese reine und erhabene Tugendlehre mit solcher kraftvollen philosophischen Beredsamkeit aus dem Munde ihres Urhebers selbst anzuhören. Ach, wie oft rührte er uns bis zu Tränen, wie oft erschütterte er gewaltsam unser Herz, wie oft erhob er unseren Geist und unser Gefühl aus den Fesseln des selbstsüchtigen Eudämonismus zu dem hohen Selbstbewusstsein der reinen Willensfreiheit, zum unbedingten Gehorsam gegen das Vernunftgesetz und zu dem Hochgefühl einer uneigennützigen Pflichterfüllung. Der unsterbliche Weltweise schien uns dann von himmlischer Kraft begeistert zu sein und begeisterte auch uns, die wir ihn voll Verwunderung anhörten. Seine Zuhörer verließen gewiss keine Stunde seiner Sittenlehre, ohne besser geworden zu sein. Durch seine Vorlesungen über rationale Theologie wollte er vorzüglich zu einer vernünftigen Aufklärung in Sachen der Religion beitragen, daher er dies Kollegium am liebsten las, wenn viele Theologen seine Zuhörer waren. In einem halben Jahre fanden sich nur so wenige Zuhörer für diese Vorlesung, dass er sie schon aufgeben wollte. Als er aber erfuhr, dass die versammelten Zuhörer fast alle Theologen wären, so las er sie doch gegen ein geringes Honorar. Er hegte die Hoffnung, dass gerade aus diesem Kollegio, in welchem er so lichtvoll und überzeugend sprach, sich das helle Licht vernünftiger Religionsüberzeugungen über sein ganzes Vaterland verbreiten würde, und er täuschte sich nicht, denn viele Apostel gingen von dannen aus und lehrten das Evangelium vom Reiche der Vernunft. Eine leichtere, aber äußerst anziehende Belehrung gewährte sein Vortrag über Anthropologie und physische Geographie, welche auch am häufigsten besucht wurden. Hier sah man den hohen Denker in der Sinnenwelt umherwandeln und Menschen und Natur mit der Fackel einer originellen Vernunft beleuchten. Seine scharfsinnigen Bemerkungen, welche das Gepräge einer tiefen Menschen- und Naturkenntnis an sich trugen, waren in einem mit Witz und Genialität gefüllten Vortrage eingekleidet, der einen jeden Zuhörer entzückte. Es war eine Freude zu sehen, wie hier Jünglinge sich der neuen Ansicht erfreuten, welche ihnen über Menschen und Natur eröffnet wurde, und neben ihnen so gelehrte und kenntnisreiche Geschäftsmänner, als der geheime Justiz- und Regierungsrat Morgenbesser und andere saßen und auch für ihren Geist volle Nahrung fanden. In diesen Vorträgen war Kant allen alles und hat vielleicht durch sie den größten Nutzen fürs gemeine Leben gestiftet. In den öffentlichen Vorlesungen konnte sein Hörsaal, besonders im Anfange des halben Jahres, die große Zahl seiner Zuhörer nicht fassen, sondern viele mussten eine Nebenstube und die Hausflur einnehmen. Da seine Stimme schwach war, so herrschte in seinem Hörsaale die größte Stille, um ihn nur in einiger Entfernung verstehen zu können. Kant saß etwas erhaben vor einem niedrigen Pulte, über welches er fortsehen konnte. Er fasste bei seinem Vortrage gewöhnlich einen nahe vor ihm sitzenden Zuhörer ins Auge und las gleichsam aus dessen Gesicht, ob er verstanden wäre. Dann konnte ihn aber auch die geringste Kleinigkeit stören, besonders wenn dadurch eine natürliche oder angenommene Ordnung unterbrochen wurde, die dann gleichfalls die Ordnung seiner Ideen unterbrach. In einer Stunde fiel mir seine Zerstreutheit ganz besonders auf. Am Mittage versicherte mir Kant, er wäre immer in seinen Gedanken unterbrochen worden, weil einem dicht vor ihm sitzenden Zuhörer ein Knopf am Rocke gefehlt hätte. Unwillkürlich wären seine Augen und seine Gedanken auf diese Lücke hingezogen worden und dies hätte ihn so zerstreut. Er machte dabei zugleich die Bemerkung, dass dieses mehr oder weniger einem jeden Menschen so ginge und dass zum Beispiel, wenn die Reihe Zähne eines Menschen durch eine Zahnlücke unterbrochen wäre, man gerade immer nach dieser Lücke hinsehe. Diese Bemerkung hat er auch mehrmals in seiner Anthropologie angeführt. Ebenso zerstreute ihn ein auffallendes und sogenanntes geniemäßiges Äußere an einem nahesitzenden Zuhörer, zum Beispiel die damals noch ungewöhnlichen, über Stirn und Nacken loshängenden Haare, ein unbedeckter Hals und eine offene Brust oder die Figur eines nachmaligen Incroyable. Seiner großen Vorzüge wegen genoss Kant als Professor von seinen Zuhörern und allen akademischen Bürgern eine so hohe Achtung und Ehrfurcht, als vielleicht selten ein akademischer Lehrer. Auf ihn passt gewiss das Sprichwort nicht, dass der Prophet in seinem Vaterlande nicht gilt. Er wurde von seinen Zuhörern fast vergöttert, und es wurde von ihnen jede Gelegenheit ergriffen, ihm dies zu beweisen. Aber er war auch gegenseitig ein wahrer Freund der studierenden Jugend. Er hatte seine Freude an dem freimütigen, liberalen, geschmackvollen Wesen und Betragen, wodurch sich der akademische Bürger vor anderen Ständen auszeichnete, und er missbilligte es an einigen studierenden Kaufmannssöhnen, dass sie in ihrem Äußern den Studenten verleugneten und sich wie Kaufdiener kleideten. Daher nahm er auch an allem, was zur Sittenverfeinerung und Bildung der Studierenden beitrug, lebhaften Anteil. Er billigte die Einrichtung der damals gewiss sehr geschmackvollen akademischen Konzerte und Bälle so sehr, dass er sich wirklich vornahm, sie einmal selbst zu besuchen. Auch jede Ehrensache, wodurch sich die studierende Jugend geschmackvoll auszeichnete, zum Beispiel die Aufzüge bei den Huldigungen, interessierten ihn ungemein, und er ließ sich nicht allein ihre Einrichtungen schon zuvor umständlich mitteilen, sondern nach dem geschmackvollen Aufzuge bei der Huldigung des hochseligen Königs musste ihn sogar einer von den akademischen Bürgern in der Adjutantenuniform besuchen, damit er sie selbst sehen könnte. Vor allen Dingen freute er sich über den Fleiß und die guten Sitten der studierenden Jünglinge. In seinem Repetitorio Beweise des Fleißes und der Aufmerksamkeit abzulegen, war der sicherste Weg, sich als Student seine Gunst zu erwerben. Aber er äußerte auch im Auditorio ganz unverhohlen seinen Unwillen, wenn seine Zuhörer in der Wiederholungsstunde nichts zu antworten wussten. Er stand dem Rufe, als Dekan der philosophischen Fakultät ein strenger Examinator zu sein, aber er forderte von den ankommenden Studierenden gewiss nicht mehr, als sich bei dem damaligen Zustande der gelehrten Schulen erwarten ließ. Ich hatte selbst das Glück, bei meinem Eintritt auf die Universität von ihm als Dekan geprüft zu werden. Nach einigen Jahren zwang ich ihm mein herzliches Lächeln ab, als ich ihm erzählte, dass unser guter alter Rektor Daubler seinetwegen eine wahre Herzensangst über unser Examen gehabt hätte, besonders weil wir in der Schule die Philosophie von einem Erosianer und erklärten Gegner Kants gelernt hätten und dass der Inspektor der Schule aus eben der Besorgnis bei unserem Tentamen vor der Demission sich die Mühe gegeben hätte, uns, der Nachfrage wegen, noch eine andere Logik beizubringen. Kant war aber selbst so sehr Philosoph, als dass er Schüler weder in der erosianischen noch in irgendeiner anderen Philosophie hätte examinieren sollen. Das Rektorat der Universität verwaltete er mit Würde, ohne drückende Strenge. Die Studierenden schienen schon aus Achtung für den großen Mann sich grober Vergehungen zu enthalten, und er selbst behandelte verzeihliche Verirrungen mit väterlicher Milde.